großartige Karriere hinter sich. Da geht es der Frau ein bisschen wie der Umwelt. Die Umweltbewegung hat angefangen als Anti-AKW-Bewegung mit Straßenschlachten mit der Polizei und ist gelandet bei einem Umweltminister und seitdem ist in Umweltfragen alles gut. Und so ähnlich ist das mit der Frauenfrage auch. Die hat mal angefangen im 19. Jahrhundert im Kontext der damals entstehenden Arbeiterbewegung, die sich das Ziel der Abschaffung des Kapitalismus gestellt hat. Und da hat ein alter Sozialdemokrat wie Bebel noch ein Buch geschrieben, das hieß Die Frauen der Sozialismus. Und da hat er nachzuweisen versucht, dass gerade Arbeiterfrauen besonders gute Gründe hätten, sich ihren Männern im Kampf um die neue Gesellschaft anzuschließen. Heutzutage haben wir eine Verteidigungsministerin und eine Kanzlerin. Die Frau ist also angekommen in allen gesellschaftlichen Positionen. Zur Waffe greifen darf sie inzwischen auch, natürlich nur unter staatlicher Obhut. Die Frau ist allseits anerkannt und gilt aber gleichzeitig, und gerade in dieser Eigenschaft ist sie anerkannt, als ein ganz prinzipielles gesellschaftliches Problem. Und das verschafft denjenigen oder dem Teil der Bevölkerung, der zufällig zu diesem Geschlecht gehört, das Vorrecht, sich auf eben diese Eigenschaft Frau zu sein zu berufen und allerlei spezielle Behandlungen, besondere Betroffenheiten, besonderes staatliches Kümmern einzufordern. Und in dieser Frage wird den Frauenverbänden und den Unterabteilungen von DGB und so fort auch Recht gegeben. In Österreich, wo ich zuletzt diesen Vortrag gehalten habe, war das gerade um die Zeit, wo die Gewerkschaften ihr Equal Pay Day veranstalten, wo die Gewerkschafterinnen auf die Straße gehen und dafür Reklame machen, dass endlich nach 150 Jahren Kapitalismus die Frauen gleich bezahlt werden sollen wie die Männer. Man kann sich also als Frau überhaupt nicht darüber beschweren, dass diesem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet würde, ganz im Gegenteil. Allerdings scheint diese Aufmerksamkeit nicht so sehr damit einherzugehen, dass die da angesprochenen Probleme in irgendeiner Weise sich gebessert hätten oder beseitigt wären. Die Frau erfährt als Problemfall gesellschaftliche Anerkennung und das gilt allgemein als Fortschritt. Und als zweites ist noch bemerkenswert, im Namen dieses Titels Frau werden verschiedenste disparate, aufeinander widersprechende Anliegen vorgetragen. Da geht es dem einen um mehr Vorstandsposten, dem anderen um eigene Parkplätze, dem dritten um mehr gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Kindergärten, andere favorisieren wieder eine Herdprämie und so fort. Es gibt aber eine bemerkenswerte Einigkeit bei allen und in allen Forderungen und Projekten, die auf diese Weise vorgetragen werden. Und dieser Einigkeit will ich in meinem Vortrag ein besonderes Augenmerk legen, weil ich die für den entscheidenden Fehler dieser ganzen Debatte halte. Alle Streitparteien sind sich in einer Hinsicht nämlich vollkommen einig. Bei all diesen disparaten Anliegen handelt es sich um Unterfälle eines gemeinsamen Interesses und einer gemeinsamen Betroffenheit aller Frauen. Die ganze Debatte um die Stellung der Frau in der Gesellschaft lebt überhaupt implizit von dieser Unterstellung, dass es überhaupt in der Gesellschaft so etwas gäbe wie ein Kollektiv namens die Frauen im Unterschied zu den Männern mit ganz eigenen, von denen der Männer unterschiedenen Problemen und deswegen auch mit gemeinsamen Interessen. Unabhängig davon, was Frauen und Männer sonst so in Gegensatz zueinander geraten lassen mag, ihre ökonomische Lage, ihre politische Auffassung, ihre Anliegen und Bedürfnisse. Jenseits davon soll es sowas geben wie eine gemeinsame Betroffenheit und deshalb eben auch eine gemeinsame Interessenslage eines Teils der Gesellschaft im Unterschied zur anderen. Dieses Kollektiv ist ziemlich eigentümlich beschaffen. Es zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass es sich aus ihm gar keine bestimmten inhaltlich gemeinsamen Anliegen von Frauen ableiten lassen. Es zeichnet sich sogar umgekehrt dadurch aus, dass es die Frauen ganz jenseits irgendwelcher konkreten, besonderen Probleme und Schädigungen, die sie tatsächlich haben, zusammenfasst. Da macht sich in gewisser Weise auch keiner was vor. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Das ist völlig klar. Eine alleinerziehende Mutter, die auf Hartz IV ist, braucht was ganz anderes als eine Karrierefrau, die das Jura-Examen mit 1 gemacht hat und keinen Chefposten bekommt. Natürlich sieht die Hilfe und Unterstützung in beiden Fällen völlig unterschiedlich aus, je nachdem, was es eben heißt, als Frau in dieser Lage zu sein und mit ihr zurechtzukommen oder in ihr vorankommen zu wollen. Die gelernte Juristin braucht vielleicht eine Vorstandsfrauenquote und die Frau, die Geld verdienen muss und kleine Kinder hat, braucht Unterstützung, damit sie das schafft. Das ist im privaten Bereich übrigens überhaupt nicht anders. Eine gut betuchte Frau mit einem prügelnden Ehemann braucht einen guten Scheidungsanwalt. Und bei armen Frauen, arme Frauen brauchen da vielleicht eher ein Frauenhaus oder andere Arten staatlichen Kümmerns. Sicherlich brauchen nicht beide wegen des gleichen Umstands dasselbe. Das sind dann aber auch die wirklichen Anliegen, um die es dann in diesen Fällen geht. Im einen Fall geht es um die Bewältigung einer eigentlich unerträglichen und unhaltbaren Lage. Und im anderen Fall geht es um die Ausnutzung von Führungsqualifikationen, Seite und auf Augenhöhe mit anderen Bewerbern um die gleichen Posten. Wenn man natürlich so gedanklich und praktisch vorgeht, dass man alle Lebenslagen gleichgültig gegen ihre jeweilige besondere Beschaffenheit und unter ihre besonderen Gründe unter diesen abstrakten Maßstab der besonderen Betroffenheit des Kollektivs Frau beugt, dann wird tatsächlich alles und jedes, wo Frau vorkommt oder vorkommen könnte, zu einem Fall für die Frage, ob da ein Fortschritt oder ein Sonderschaden für die Frau zu verzeichnen sei oder nicht. So kommt das eigentümliche Phänomen zustande, dass tatsächlich, wenn eine Frau Verteidigungsministerin wird, Umfrageinstitute eine Umfrage veranstalten, wo Frauen gefragt werden, ob sie meinen, dass dies nun ein Fortschritt für die Frau darstelle, ob das jetzt ein Fortschritt sei oder nicht. Diese Frage überhaupt zu stellen, kommt einem eigentlich etwas abseitig vor. Man muss schon den festen Willen haben, das Amt des Verteidigungsministers einer kapitalistischen Großmacht ideell unter die Fragestellung zu beugen, wer da drauf sitzt, darauf käme es überhaupt an, um diese Frage aufzuwerfen. Und wer so ein bisschen die Gazetten verfolgt hat, wird ja auch bemerkt haben, dass man der Frau von der Leyen gleich nachgesagt hat, weil sie eben Frau sei, würde sie sich ganz besonders um die Familienadäquatheit des Jobs Soldat kümmern. Was das wieder sein soll, was für eine eigentümliche Veranstaltung, den Soldatenjob familienadäquat zu organisieren, auf diese Frage will ich mich an dieser Stelle gar nicht einlassen. Aber immerhin entdecken da Journalisten eine Besonderheit, die sich daraus ergeben soll, dass hier eben ein Mitglied des weiblichen Geschlechts in diesem Amt sitzt und nicht ein Mann. Soweit haben es, heißt es dann, die Frauen gebracht, dass eine von ihnen ein solches Amt wahrnehmen kann. Mehr wurde nicht versprochen und mehr ist dann ja auch nicht rausgekommen. Dass das kein materieller Gewinn für irgendjemanden ist, der als Frau an der Scannerkasse sitzt und da sein Geld verdienen muss, und dass irgendjemand, der als Frau einen Vorstandsposten ausübt, deswegen anders mit seinen Untergebenen umgehen würde in der Sache als ein Mann, das behauptet streng genommen auch gar niemand. Und genau deswegen kann man als kritischer Mensch da auch Zweifel anmelden und sagen, ob das die Frauen wirklich weiterbringt, Fragezeichen. Aber genau wenn man diese Frage aufwirft, hat man den Standpunkt recht gegeben, dass es doch so etwas wie eine Sache der Frau gäbe, die vorangebracht oder auch beschädigt werden könnte. Das ist also der, ich mal als Behauptung an den Anfang setzen, der Endpunkt dessen, was mal als Oppositionsbewegung, was Teil einer sozialistischen Bewegung angefangen hat, als Opposition gegen kapitalistische und staatliche Arten, Frauen besonders anzuspannen und zu benutzen. Und ich will in dem Referat mal nicht historisch, aber logisch der Frage nachgehen, wie konnte es dazu kommen und was für Fehler muss man unterwegs gemacht haben, um schließlich bei diesem Endpunkt zu landen. Noch eine Bemerkung vorweg. In einer Hinsicht gibt es ja dieses Kollektiv tatsächlich, nämlich in Gestalt von Sonderrechten, die der Staat Frauen einräumt, oder durchaus auch Sonderpflichten, die Staaten Frauen auferlegen. Wenn die politische Gewalt sich entscheidet, etwas für die Frau zu tun, Mutterschutz, Verbot von Nachtarbeit, Quotenregelungen und ähnliches, dann ist die Ausnutzung solcher Sonderrechte in der Tat an das Geschlecht geknüpft. Dann bekommen nur Frauen diese Rechte und Männer nicht. Dann ist es der Staat, der die Frauen jenseits von Lebenslage und materieller Verfassung in einem solchen rechtlichen Kollektiv zusammenfasst. Und in dieser Rechtsstellung ist ganz ausdrücklich eingeschlossen, dass Frauen ganz unterschiedlich von ihr profitieren oder was von ihr haben. Das hängt nämlich dann wieder davon ab, wie sie ökonomisch so dastehen, ob ihnen ein solches Recht was bringt oder nicht. Ich möchte also der Frage nachgehen, wieso es eigentlich mitten im aufgeklärten 21. Jahrhundert überhaupt so etwas wie eine Geschlechterfrage gibt. Wieso spielt das in Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt eine Rolle? Ich will auf einen Punkt mal hinweisen, der Leuten vielleicht geläufig ist, die schon mal in den ersten Band des Kapitals reingeguckt haben. Da taucht dieses Thema ja unter anderem noch so auf, dass der Marx sagt, ja, das Kapital in einem bestimmten Stand seiner Entwicklung schätzt Frauen und Kinder besonders wegen ihrer Fingerfertigkeit und der Tatsache, dass sie bestimmte Arbeiten einfach physisch besser bewältigen als Männer. Diese besondere Geeignetheit für eine bestimmte konkrete Tätigkeit, ob sie nun wirklich vorgelegen hat oder nicht, ist ja erstmal egal, so hat das Kapital das gesehen und Frauen und Kinder dafür verwendet. Die hat ja aber die moderne Produktion im Kapitalismus total überwunden. Das ist ja gerade der Witz am technischen Fortschritt, dass das Kapital sich in der Einrichtung der Produktion unabhängig macht von dem besonderen Geschick seiner jeweiligen Arbeitskräfte. Und dennoch, und das hat offensichtlich dann mit der konkreten Arbeit gar nichts zu tun, gibt es die Unterschiede in der Bezahlung und die Unterschiede im Einsatz von Frauen und Männern in kapitalistischen Betrieben. Und die zweite Frage, die ich damit nebenbei eben auch beantworten will, ist, wozu ist es denn dann, wenn es schon für die Frauen und vor allen Dingen diejenigen, die zur Arbeiterklasse gehören, nichts bringt, ausgerechnet den Unterschied zwischen Mann und Frau in den Vordergrund der Behandlung der Menschheit in dieser Gesellschaft zu stellen. Wofür ist dann diese Anerkennung dann tatsächlich gut? Ich will das in zwei Abteilungen behandeln. Im ersten Teil soll es um die Frage gehen, was ist eigentlich die besondere Stellung der Frau in der Konkurrenz um Arbeitsplätze und Berufschancen? Und im zweiten Punkt soll es darum gehen, was ist die Sonderrolle, die die Frau zugewiesen bekommt, durchaus auch von Staatswesen und von Staatswegen bei der Betreuung von Kindern und in der Familie. Es gibt eine inzwischen allgemein geläufige Binsenweisheit, mit der man überall offene Türen einrennt, und mit der man sich gar nicht besonders als kritischer Mensch profiliert. Und das ist die, das stellen die Staatshänger selber fest, dass es sich nicht gut verträgt für Frauen, wenn sie die beiden Anforderungen gleichzeitig bewältigen muss, einen Beruf auszuüben und Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Das heißt Doppelbelastung, und das weiß jeder und sagt jeder, das ist so. Warum ist das eigentlich eine Doppelbelastung? Das ist die Frage, die ich als erstes behandeln will. Die Frauenbewegung mit der Forderung nach Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert begann mit der Forderung nach Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, Unterfall davon gleicher Lohn für gleiche Arbeit, verlangt die Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Berufsleben, im Gesellschaftsleben, im Ausbildungswesen und in der Besetzung der gesellschaftlichen Posten und Funktionen. Und damals, als diese Forderung auf die Welt kam, richtete sie sich noch an einen Staat, der tatsächlich gesetzlich in diesen Fragen Unterschiede gemacht hat zwischen den Geschlechtern. Frauen durften ursprünglich im aufkommenden Kapitalismus alles Mögliche tatsächlich nicht, durften tatsächlich alles Mögliche nicht, was Männer durften. Und sie waren auf Pflichten festgelegt, die Männer nicht hatten. Und dieses Festgelegtsein auf Pflichten, die Männer nicht hatten, hat herangereicht bis in die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie waren tatsächlich rechtlich in anderer Weise auf Kinder und Ehe festgelegt, dem Mann zu ehelichen Diensten verpflichtet und von seinem Einkommen abhängig. Und in der Konkurrenz um Arbeit und Lohn waren sie schlechter gestellt und den Konjunkturen des Geschäfts ganz besonders ausgeliefert. Und die frühere Frauenbewegung ist eingestiegen und hat geantwortet auf diesen Sachverhalt mit der Behauptung, dies ist ein ganz besonderes Unrecht, speziell gegen Sie. Sie sind relativ zu den Männern schlechter gestellt, sowohl in der Familie als auch im Betrieb und Beruf. Und damit soll es ein Ende haben. Gleichstellung hieß die Forderung. Und dieser Forderung will ich im Folgenden mal ein bisschen nachgehen. Ich habe schon im Einstieg gesagt, diese Forderung nach Gleichstellung, die hat heutzutage zwei Fassungen, die eigentlich angenommen gar nichts der Sache nach miteinander zu tun haben. Die eine Fassung ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und da weiß jeder, da ist an die unteren Ränge der Berufshierarchie gedacht, an die Arbeit im Betrieb, im Büro oder im Supermarkt. Und die zweite Forderung hieß, Frauen sollen die gleichen Aufstiegschancen haben wie Männer. Die sollen auch die höchsten Posten im Staat erreichen können. Die sollen gleiche Chancen bekommen, wenn es darum geht, in die Aufsichtspositionen dieser Gesellschaft aufzusteigen und diese auszuüben. Zwischen diesen beiden Forderungen liegen Welten. Die erste Forderung ist erkennbar eine Fassung eines materiellen Anliegens, das seinen Grund in der Niedrigkeit des Lohns hat. Es ist, so meine These, eine falsche Konsequenz aus schlechter Bezahlung. Die falsche Konsequenz heißt, wir werden schlechter bezahlt, deswegen wollen wir gleich viel. Das gleich viel hat zwei Mängel. Erstens fragt es gar nicht danach, ob das, was das gleich viel ist, dann für sich reicht, ob der gleiche Lohn denn dann einer ist, mit dem man auskommen kann. Und das Zweite, so ist die Forderung natürlich nicht gemeint, aber so wird ihr vom Kapital durchaus nachgekommen, ist natürlich, dass sich dieser Standpunkt auch umdrehen lässt. Wenn gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert wird, dann ist ihr auch Genüge zu tun, wenn man die Löhne der Männer senkt. Und das ist eigentlich das, was dem Kapital eher nahe liegt, dann auch Männer in Posten reinzuschieben, die früher noch von Frauen ausgeübt wurden und die dann eben entsprechend schlecht zu bezahlen. Die zweite Förderung, die nach Aufstiegschancen, nach Karrieremöglichkeiten, nach Beschäftigung in den höheren Rängen der Berufshierarchie, verlangt eine gerechte Verteilung von Konkurrenzgewinnern und Verlierern auf die Geschlechter. Und das ist eine total konservative Förderung, die auch nicht mal dem Schein nach in irgendeiner Weise gegen das Kapital und gegen diejenigen gewendet ist, die die Arbeitskraft anwenden.
Ja. Ist hier jemand, der ein Fahrzeug geparkt hat mit der Nummer Pferden SK179? Das Fahrzeug ist so geparkt, dass ein anderes hier sich nicht mehr wegbewegen kann.
Danke.
Gute Fahrt.
Ich habe gesagt, die Forderung nach einer gerechten Verteilung von Konkurrenzgewinnern und Verlierern auf die Berufsposten ist eine vollkommen konservative Forderung, weil sie geht von der existenten Berufshierarchie aus, von der Art und Weise, wie hierzulande gearbeitet und die Arbeit kommandiert und der Staat regiert wird, und verlangt nur bei bestehender Berufshierarchie eine andere Verteilung derer, die oben und unten landen. Und das ist offensichtlich keine Sache, die irgendwie ein gemeinsames Interesse aller Geschlechtsgenossinnen wäre, weil der Frau an der Scannerkasse kann es herzlich egal sein, ob sie von einer Frau angestellt, den Lohn diktiert und entlassen wird oder von einem Mann. Man soll aber beides gleichermaßen, Lohn- und Aufstiegschancen als Fortschritt für das gesamte Kollektiv nehmen, obwohl beide Forderungen, wie gesagt, der Sache nach nichts miteinander zu tun haben. Wie kommt es dazu? Wieso ist das erst überhaupt so? Erste Frage. Dass Frauen teilweise bei gleicher Tätigkeit schlechter bezahlt werden, teilweise, und das ist eher der Fall, mehrheitlich in den schlechter bezahlten Jobs landen. Auf diese Frage gibt es bereits eine Antwort, die brauche ich mir nicht auszudenken, und diese Antwort heißt, ja, das ist doch klar, weil die Frau auch noch die Pflichten in Familie und bei der Kindererziehung zu erfüllen hat, steht sie dem Arbeitsmarkt nicht so verlässlich zur Verfügung wie der Mann. Und dann ist es ja auch verständlich, wenn sie weniger verdient. Streng genommen beantwortet diese Antwort die Frage gar nicht. Sie wirft nämlich bloß eine neue auf, nämlich, was hat denn die eine Sache, Lohnzahlung und Arbeitsplatz, mit der anderen, Kinder großziehen, eigentlich zu tun? Der Sache nach eigentlich gar nichts oder bestenfalls so viel, dass eine Frau mit Kindern doch eher mehr Geld bräuchte als ledige Männer und nicht weniger, wenn man schon den Maßstab der Gerechtigkeit anlegen will. Man sieht, in gewisser Weise ist diese Frage, ja warum landen die Frauen eigentlich mehrheitlich in den schlechter bezahlten Jobs, ist eigentlich eine Falle. Weil von der Antwort auf diese Frage hängt ziemlich grundsätzlich ab, was man eigentlich daran kritisieren will, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Was ist eigentlich alles unterstellt und abgehakt, wenn so selbstverständlich gilt, Familie aufziehen, sich um Familie kümmern, ist ein Konkurrenznachteil. Warum ist das so und wie kommt es dazu? Dazu wäre erstmal zu sagen, worüber man da redet. Man redet über die Gründe und Mittel, die Unternehmen haben, um Leute unterschiedlich zu bezahlen. Das Kapital ist die Lohnzahlung ein Hebel zur optimalen Ausnutzung der Arbeitskraft. Und ihr Prinzip besteht darin, die Konkurrenz der auf Arbeit angewiesenen, Leute, um Arbeitsplätze auszunutzen. Und für diese Ausnutzung, für die Not von Frauen und Männern, die auf Arbeit und Lohn angewiesen sind, genauso ausgenutzt wie ihre Fähigkeit und ihr Wille, einen Arbeitsplatz anzunehmen und auszufüllen. Und was da für die Berechnung des Kapitals mehr zählt, die Not oder die Fähigkeit, das hängt erstens ganz davon ab, was Arbeitskräfte in Sachen Brauchbarkeit für den Betrieb zu bieten haben, und zwar vergleichsweise mit allen anderen, die ebenfalls auf Jobsuche sind. Und zweitens auch davon, wie viele Leute mit dem Bedarf nach einer solchen Arbeit auf den Arbeitsmarkt drängen. Das Angebot an arbeitsfähigen und willigen Arbeitssuchen erlaubt dem Kapital eine freie Kalkulation mit den Bewerbern nach dem Muster, was haben die mir zu bieten und was muss ich denen dafür zahlen. Was sind vom Standpunkt der Benutzung der Leute als willige und verlässliche Arbeitskraft an denen vergleichsweise für Vorteile und Nachteile dran? Darum geht die Konkurrenz um Arbeitsplätze, und da müssen die Arbeitssuchenden beweisen, dass sie den Anforderungen des Arbeitsplatzes gewachsen sind. Und da gibt es ein ganz schlichtes Argument gegen Frauen: die haben doch noch einen zweiten Beruf, Kinder bekommen und aufziehen. Entweder haben sie bereits welche oder das kommt noch. Das Faktum allein, dass Frauen diese zweite gesellschaftliche Rolle haben und ausfüllen, gibt Abstrichpunkte an Verlässlichkeit. Das ist der ganze Grund, und das liegt nicht an dem zweiten Job, sondern liegt an der Art und Weise, wie das Kapital mit Lohn und Leistung kalkuliert und die Arbeitssuchenden gegeneinander ausspielt, und je mehr davon Arbeit brauchen, desto mehr ist die Macht des Kapitals auf der Seite des Kapitals, diese Ausnutzung zu seinen Gunsten voranzubringen. Es ist also überhaupt kein Vorurteil, was hier am Wirken ist. Es ist tatsächlich und objektiv so, und daran kann man was lernen über die Art und um das, worum es hierzulande überhaupt bei Lohnarbeit geht. Es ist tatsächlich so, dass Frauen vom Standpunkt des Kapitals, und der gilt hier, eine mit Mängeln behaftete Arbeitskraft sind. Da wirkt nicht eine alteingesessene, voreingenommene Meinung, sondern die geltenden Kriterien der profitlichen Benutzung von Arbeit. Und zweitens finden deswegen Personalchefs und Unternehmer überhaupt nichts dabei, jede einzelne besondere Frau unter dieser Eigenschaft als Arbeitskraft zu subsumieren. Das Kapital behandelt die Arbeitskräfte ganz sachgerecht, wie Marx so schön sagt, als Durchschnittsexemplare ihrer Art, und genau so sollen sie ja auch betrieblich zum Einsatz kommen. Das ist dann der gesellschaftlich anerkannte und durchgesetzte Maßstab, die Beurteilung der jeweiligen Arbeitskraft nach den Durchschnittseigenschaften des Kollektivs, zu dem sie gehört. Es geht also bei der Antwort auf die Frage, wie ich schon sagte, darum, was man da kritisieren will. Wenn man sagt, Frau sein ist ein Konkurrenznachteil, dann muss man sich schon anschauen, worum es da bei der Konkurrenz geht. Und dann merkt man, da ist der Witz nicht der Nachteil, sondern der Maßstab, von dem aus hier Vorteile und Nachteile vom Kapital definiert und festgeschrieben werden. Und diese Subsumption jedes einzelnen Antragstellers unter solche Beurteilungen des zukünftigen oder wirklichen Betriebspersonals, das ist eben gar nicht einfach eine falsche Einstellung. Sondern das ist und auch nicht einfach Borniertheit. Borniertheit ist es schon, aber eine sehr sachgerechte und kapitalistisch passende Borniertheit. Sie hat ihren harten Grund darin, worum sich hierzulande die Ökonomie eben dreht. Arbeitskräfte haben Leistung für die Firma zu bringen, ihr Einkommen ist davon abhängig gemacht, und unter diesem Maßstab werden sie verglichen, und Unterschiede an ihnen werden im Zweifelsfall gegen Sie gewandt. Können Sie das überhaupt? Halten Sie den Vergleich aus? Sind Sie verlässlich in der Leistungserbringung? Dazu hat der Personalchef die Funktion und die Macht und umso mehr, je mehr Leute auf diese Sorte Arbeit angewiesen sind. Das ist auch der Grund dafür, warum aus gesetzlichen Schutzmaßnahmen glatt Konkurrenznachteile werden. Mutterschutz ist ein Konkurrenznachteil. Das frühere Verbot von Nachtarbeit war auch ein Berufsnachteil. Schichtbetriebe konnten Frauen in den Nachtschichten nicht einsetzen, also waren sie weniger brauchbar. Der Maßstab, unter dem da alle gleichermaßen verglichen und gebeugt werden, ist eben das Kritikable an dieser Sache und nicht, dass eine Abteilung Leute unter diesem Maßstab schlechter wegkommen. Von diesem Interesse her werden alle Jobsuchenden beurteilt und das Interesse ist der Skandal und nicht, dass mehr Frauen bei dessen Betätigung hinten runterfallen als Männer.